Ulrike Gero, Sie sind viel in und für Europa unterwegs. Und bevor wir über Ihre Ideen und Projekte sprechen, würde ich gerne mal wissen, wenn Europa ein Mensch wäre, ein lieber Freund, eine Freundin, wie wäre der so? Wie würden Sie den beschreiben?
Naja, Europa ist erstmal eine Frau. Das ist schon mal ganz wichtig, dass diese Frau auf dem Stier entführt wurde und dass Europa weiblich besetzt ist mit allem, was weiblich besetzt ist. Also etwas, was nährt, etwas, was offen ist, warm und so weiter. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Und natürlich schwingt bei Europa immer mit die Grenzenlosigkeit, das Offene, die Toleranz. Das sind die Inbegriffe dieser Person dann.
Wäre das eher eine alte oder eine junge Person? Eine Frau haben Sie jetzt schon gesagt.
Ja, eine junge Prinzessin natürlich, die von dem Stier fair oder entführt wurde. Das weiß man halt nicht, aber eine Prinzessin. Also natürlich auch irgendwie was Erhabenes. Ja. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir uns nochmal an diesen Mythos Europa erinnern.
Und welche Sprache würde sie sprechen? Wo würden Sie sie verorten? In welchem Land? In welcher Region?
Naja, also wenn man heute das jetzt mal ernst nimmt mit dem Zeus und dem Stier und der Europa, dann würde die also aus der Region kommen, die heute Syrien oder Libanon ist und die also dem Kontinent Europa den Namen gegeben hat. Und in welcher Sprache? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass da irgendwie was Babylonisches ist. Ja, natürlich ist Europa immer Sprachenvielfalt, immer ein bisschen Verkehrssprache, Englisch, Esperanto. Aber eigentlich ist ja dieses Einheit in Vielfalt drückt ja schon aus, dass die Vielfältigkeit auch der Sprachen zu der Europa gehört.
Also was ganz Lebendiges, Lebenslustiges und gar nicht Bürokratisches höre ich da jetzt bei Ihnen so raus.
Ja, auf jeden Fall was Kosmopolitisches und etwas der Welt zugewandtes. Eben, also wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Philosophie gehen, Jacques Derrida hat ja immer mal schon geschrieben, Europa ist eigentlich die permanente Suche nach der Identität. Das heißt, permanente Grenzüberschreitung, daher auch das Grenzenlose, um zu sagen, ich kann mich eigentlich immer nur dann selbst entdecken oder meine Identität finden, wenn ich mich selber suche. Das heißt, die Person Europa oder der Kontinent Europa ist damit per Definition nichts Statisches, nicht was wir uns irgendwie rigide vorstellen, sondern die Suche nach der Identität ist sozusagen die Identität der Europa selber.
Sie sind ja selber in den 60er Jahren, 70er Jahren im Rheinland aufgewachsen, im schönen Grevenbruch
natürlich.
Grevenbruch.
Ja. Das I ist ein Dehnungs-H. Also das, was heute das H in der deutschen Sprache ist, war damals das I, wenn ich das kurz erzählen darf. Also Grevenbruch kommt von des Grafen Brache, ja, Graf Kessel 1555, der der Stadt ein kleines Schlösschen geschenkt hat, weil die Lösserde am besten war, wenn man sie brach gelassen hat, dann konnte man sie nachher zu Torf stechen und das war der Reichtum der Stadt. Und deswegen ist aus des Grafen Brache ist Grevenbruch geworden.
Gut. Das ist im Städtedreieck Düsseldorf, Köln, München, Gladbach. Und sie hießen damals auch nicht Gero, sondern Hammelstein.
Ja.
Und wie europäisch war da ihre Kindheit, Jugend? Wie stark war die von sowas wie Europa, Resten von Zweiten Weltkrieg und so weiter geprägt?
Ich glaube, es gibt zwei Bezugspunkte. Also das eine ist, das ist ja immer doch schwer hervorzukehren. Und obwohl man halt 1964 geboren ist, habe ich tatsächlich so, ich sag mal, Kriegsspuren in meiner Kindheit. Insofern, als dass mein einer Großvater mütterlicherseits eben in Russland war, in der Sowjetunion, im Feldzug und beide Beine verloren hat und ein anderer gestorben ist in der Nähe von heute, wo Riga ist. Das durfte ich auch mal besuchen, das Soldatengrab. 2008 war ich da, glaube ich. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wenn da so ein Massengrab ist und man hat dann von der deutschen Kriegsfürsorge so ein metallenes Buch, das liegt da und dann kann man dann also suchen, Wilhelm Hammelstein. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass der mit 38 gefallen ist und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, war der 44. Ich hatte ihn also schon um 8 Jahre überlebt und das waren immer irgendwie so diese beiden verschollenen Großväter, die es eigentlich nicht gab. Der mit den verlorenen Beinen ist halt früh gestorben, der andere im Krieg gefallen und dass das natürlich Kindheitstraumata reißt, obwohl man das eigentlich gar nicht thematisiert in der Familie. Ja, das ist mir erst viel, viel später klar geworden.
Also auch kriegsenkelmäßig, ne? In dem Sinne, dass da Geheimnisse in der Familie sind,
genau,
über die man nicht spricht.
Genau, Kriegsenkel, wo Sie das sagen, das Buch habe ich gelesen, meiner Mutter geschenkt, Kriegskinder, Kriegsenkel. Bei uns war das auch so eine tabuisierte Geschichte. Irgendwie war der Krieg da, aber doch eben einfach nicht thematisiert. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich natürlich, wie Sie sagten gerade, das ist so im Länderdreieck Niederlande, Belgien, Deutschland, wo Grevenbruch halt liegt. Ich habe eine Erinnerung daran, dass wir immer damals, ich war in der katholischen jungen Gemeinde, immer nach Venlo zu den Gottesdiensten gefahren sind. Da hatten die Niederländer schon immer so Rockgottesdienste und sowas und da war immer so Radfahren in den Niederlanden. Das war damals schon so diese kleine europäische Dreiländerecksebene, in der wir da so rumgesurft sind.
Also da hatten Sie schon so Impulse von Freiheit, Jugend, schönen Dingen. Und in Ihrem Elternhaus spielte das eine Rolle, außer dass Sie sagen, der Krieg war eigentlich kein Thema?
Also eigentlich nicht. Ich darf das ja vielleicht sagen, aber ich komme aus einem Elternhaus, das man heute gelinde gesagt als bildungsfern bezeichnen würde. Also ich habe zwei Eltern, die kein Abitur haben. Also es war mir durchaus nicht in die Wiege gelegt, dass ich Englisch und Französisch heute fließend spreche und promoviert bin und jetzt sogar eine Professur habe. Aber es ist einfach irgendwie so gekommen und eigentlich auch dadurch gekommen, dass damals ich, sag mal, bewegte Lehrer hatte. Ja, also so Woodstock-Lehrer, die irgendwie in den 70er Jahren, hieß es ja, Willy Brandt, Arbeiterkinder an die Front und durch die Institutionen. Ich wurde sehr stark gefördert von den Lehrern und ich habe tatsächlich über die Lehrer einfach lesen gelernt. Das ist ganz wichtig, ja. Also ich muss das wirklich sagen, auch mit großem Dank an diese Lehrer, die in mir einfach wahrscheinlich ein intelligentes Mädchen entdeckt haben und sich ganz für mich stark gemacht haben. Ich sollte ja gar nicht studieren, das war eigentlich gegen den Willen meiner Eltern und bin über die Lehrer herangeführt worden an Philosophie, herangeführt worden an Geschichte, an Politik. Ich erinnere mich an Herrn Haferkamp, an Herrn Hussmann, an Herrn Pesch, also wirklich diese tollen Lehrer, für mich ein ganz großes Vergnügen. Ich war letztens in Düsseldorf, um mein Buch vorzustellen. Und da Waldgrevenbochum die Ecke von Düsseldorf ist, waren da 6 alte Lehrer. Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt, ja. Und insofern bin ich da irgendwie an dieses Europäische herangeführt worden. Ich muss dazu sagen, mein Vater war lange Jahre seines Lebens CDU-Ratsherr. Mhm. Ja, der hat also auf lokaler Ebene, war der halt für die CDU im Stadtrat.
Engagiert.
Politisch engagiert. Und ich habe über meinen Vater dieses Gespür dafür bekommen, dass man sich für das öffentliche Ganze einsetzt, dass Engagement was Schönes ist. Und diese beiden Stränge, also mein Vater so als aktiven Ratsherr, aber auf der anderen Seite diese engagierten Lehrer, die in den 70er Jahren ja auch alle programmatisch unterwegs waren, das beides miteinander zu verbinden, daraus ist für mich dann irgendwie de facto ein Lebensweg geworden, ja.
Was hat denn Ihr Vater beruflich gemacht?
Mein Vater war, Kaufmann in einem größeren Industriebetrieb. Das war so ein bisschen auch den Niedergang der Industrie, den man vermessen kann. Er war bei einem Unternehmen, das hieß Babcock. Ja, das war so Maschinenbau, Anlagenbau, also auch so große Klimaanlagen und so. Das ist dann Ende der 70er Jahre, ist das natürlich auch zusammengebrochen und internationalisiert worden. Insofern war mein Vater, man muss es leider sagen, mit 53 Jahren wurde er früh verrentet unter den Frühverrentungs. Ja, oder Blümsche Frühverrentungsjahre. Im Grunde angenehm zu angenehmen Leistungen und Zahlungen aus heutiger Perspektive, aber natürlich für den eigenen Lebenswandel mit 53 Jahren. Also ich bin jetzt 52, die ich hier sitze. Und die Vorstellung, dass ich jetzt in einem Jahr mit 53 früh verrentet werden könnte und mich das so aus meinem Tun reißt, das ist schon eigentlich relativ tragisch. Ja? Und insofern war mein Vater da mit seiner kaufmännischen Ausbildung eben so ein industrieller Mittelbau, der bestimmte Phasen der Globalisierung und der Neudefinition von Arbeit in dieser Form eigentlich nicht überlebt hat.
Und Ihre Mutter, war die berufstätig oder Hausfrau?
Meine Mutter ist berufstätig geworden Mitte der 70er Jahre, als dann eben schlichtweg das Geld nicht gereicht hat, ja, für das kleine Reihenhaus, das meine Eltern dann natürlich gebaut haben. Muss man sich auch daran erinnern, in den 70er Jahren Hochzinspolitik damals, ja, die Zinsen gingen nach oben, es reichte natürlich hinten und vorne nicht, kein Urlaub und diese ganzen Geschichten, die ich nicht auch noch erfahren habe, also auch Kartoffeln im Keller und so, ja, also Sachen, die heute irgendwie völlig unvorstellbar sind. Und insofern hat meine Mutter dann angefangen zu arbeiten. Das ging ja damals noch, dass man dann einfach mehr oder weniger ungelernt, wie meine Mutter ja war, die übrigens ein Flüchtling ist, in Anführungsstrichen, nämlich geflohen aus Polen 1961. Und die also im Wesentlichen ohne formale Ausbildung dann bei einer Bank anfangen konnte, bei einer Raiffeisenbank. Und die hat dann, wie das in Deutschland so üblich ist, halbtags gearbeitet.
Sie hatten Geschwister oder haben Geschwister?
Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist knapp 2 Jahre jünger und der wohnt heute in Hamburg und der ist heute Wirtschaftsprüfer.
Sie haben ja so 2 Botschaften oder Themen in Ihrem Leben. Das eine ist Europa, das andere ist Frankreich. Frankreich ist ja auch nicht weit von Nordrhein-Westfalen. Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal den Kontakt hatten zu Frankreich, die Liebe zur französischen Sprache entdeckt haben?
Das kann ich. Es war meine Oma Hedwig mütterlicherseits. Da muss ich 5 Jahre gewesen sein, sicher nicht älter. Und diese Oma, irgendwann waren wir halt mal zusammen und sie kommt ja aus Schlesien und ist dann eben über die verschiedenen Fluchtbewegungen nach 45 irgendwann mal im Rheinland gelandet. Flüchtlingshilfe, Adenauer Deutschland und so weiter. Und ich weiß noch, wie meine Oma Hedwig mir irgendwann mal gesagt hat, Ulrike, lerne Französisch, denn es ist die Sprache der Liebe und der Musik. Und ich weiß, wie ich das irgendwie mich nicht aufgesogen habe. Und als dann im Gymnasium mal die Frage stand, lernst du jetzt Latein, Französisch, was dann immer kommt, war für mich völlig gesetzt, ich muss jetzt Französisch lernen. Das hat meine Oma mir in die Wege gegeben. Und wenn ich eine Trauer irgendwie habe, ist, dass meine Oma nicht dabei sein konnte, als ich dann Jahre später einen Franzosen in Paris geheiratet habe.
Seitdem heißen Sie ja Gero. Ihr geschiedener Mann ist französischer Diplomat.
Genau. Ich habe natürlich den Namen dann übernommen. Ich fand jetzt auch Gero schöner und musischer natürlich als Hamelstein. Dazu gibt es auch.
Sie hätten ja auch noch so einen Doppelnamen, Hamelstein-Gero, aber.
Ja, völlig, das wird ja. Den man dann in keinem Land schreiben kann, ja. Also, das ist ja schon schlimm genug, wenn man Gero in Deutschland heißt, ist man ja manchmal Gyrot und manchmal Guerot, ja. Also, die Leute stolpern ja doch immer über den Namen. Aber zu Hamelstein noch eine kleine Anekdote. Ich war in den 80er Jahren dann auch politisch aktiv im Studentenwahlkampf und so weiter für den RCDS damals. Und ich erinnere mich noch, da musste man ja immer so Auftritte machen vor den Hörsälen, ja. Und weil ich halt Hamelstein hieß, kam immer hinter mir der marxistische Bund Spartakus, den gab es dann noch, ja. Und da gab es dann so eine Rednerin, die immer gesagt hat, ja, jetzt hat ja die Ulrike Stammhain gerade gesprochen, aber der müssen Sie halt nicht glauben. Und dann haben die mich mit diesem Dreher im Namen Stammheim, das war ja damals gesetzt, ja, also für die Bader-Meinhof, Stammhain und so weiter, haben die mich im Grunde völlig diskreditiert. Und ich habe mich damals natürlich als 19-jähriges Mädchen völlig davon einschüchtern lassen von dieser Wortsetzung. Ja, insofern war ich, glaube ich, eigentlich froh, den Namen Hamelstein ein bisschen loszuwerden.
Wenn man das heute so sieht, dass Sie da in der Studentenzeit sich für die Konservativen engagiert haben, für den RCDS, dann haben Sie Ihre Promotion über die Sozialistische Partei Frankreichs geschrieben. Gab es da so eine politische Wendung oder was hat Sie an dem Konservativen begeistert, interessiert?
Also ich glaube, ich bin natürlich erstmal sozusagen beste Wendegeneration Helmut Kohl. 1983 war meine erste Wahl. Da war man entweder Grün oder CDU, weil es die SPD damals nicht gab. Ja, da gab es ja auch so ein schönes Buch auf dem Markt, die SPD, staatstreu und jugendfrei. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Aber wenn man damals jung und links war, war man jedenfalls grün und hat gegen die Pershings demonstriert. Und wenn man aber einen Vater hatte, der im CDU-Stadtrat war, dann war man halt Wendegeneration Helmut Kohl. Das war ich damals. Und da fing ja alles an. Ja? Also damals war natürlich die CDU absolut europäisch. Es ging um Kohl, Mitterrand, Delors, um das Frankreich, was sich europäisch orientierte in den 80er Jahren. Und das waren meine Studien- und Lehrjahre. Und ich habe einfach in diesen Jahren tatsächlich das alles aufgesogen. Also die einheitlich-europäische Akte 1986, dann das Binnenmarktkonzept. Ich habe ja Französisch gesprochen. Und es war, man muss sich daran hineinversetzen, aber es war wirklich dieses Zeitalter, wo in Europa was gewollt wurde und sehr viel gewollt wurde. Und ja, da war ich sozusagen aus heutiger Sicht gesehen stramm CDU und habe über diese deutsch-französische Schiene tatsächlich das alles miterleben wollen.
Das waren ja sozusagen die guten europäischen Jahre, wo man auch ganz viel auch Visionen entwickelt hat, ne? Wo man so Osterweiterung, Vertiefung, also ganz viel auch erstmal nochmal planen konnte, was dann vielleicht 99, 2000 irgendwann dann auch umgesetzt wurde.
Also jetzt sind wir noch davor. Also in den 80er Jahren erinnere ich mich daran, als die einheitliche europäische Akte beschlossen wurde, da war ganz Bonn, da war der Regierungssitz ja noch in Bonn, da war ganz Bonn ausgeflaggt mit den europäischen Nationalfahnen. Das war einfach schön, ja. Und ich weiß noch, wie ich da wirklich eine stille Freude hatte, das Gefühl zu haben, das ist jetzt gesetzt, Europa, du wächst da hinein. Dann habe ich eben mein Doktorarbeitsthema auch zu diesem Thema ausgewählt, also eben die französischen Sozialisten und in der Doktorarbeit eigentlich beschrieben, wie Mitterrand das gemacht hat, denn man muss ja verstehen, dass die französischen Sozialisten sowieso immer auch einen kleinen antideutschen Spin hatten, aber eben auch zu Europa kommen mussten, denn Europa war natürlich ein Markt und die Sozialisten waren nicht so für den Markt. Das heißt, es war eine große politische Leistung von Mitterrand eigentlich zu sagen, wir öffnen Frankreich in diesen EU-Binnenmarkt, in diese Europäische Union hinein. Und das alles zu begleiten in den 80er Jahren mit diesen großen Personen, Jacques Delors, den ich ja nachher kennenlernen durfte und für den ich arbeiten durfte. Das war wirklich was Wunderbares und, das muss ich dazu sagen, es wurde damals gefördert. Soll heißen, ich hatte damals eben Professoren oder auch ein Stipendium bei der Adenauer Stiftung oder so, die auf das alles reagiert haben. Das lag einfach so in der Luft. Wir wollen das jetzt. Die deutsch-französischen Beziehungen, daraus entsteht Europa. Dann kam der Maastrichter Vertrag. Also es war wirklich so zum Greifen nahe, dass da jetzt Geschichte gemacht wird und diese Geschichte geht in Richtung immer einheitliche Union. Das war ja damals das Stichwort.
Was hat Sie da an diesem Europa so fasziniert? Können Sie das beschreiben?
Naja, vielleicht war es dann eben die Tatsache, dass man während des Studiums in Frankreich natürlich auch, wie mein Vater dann gesagt hat, ich wusste, dass du nicht nur mit einem Abschluss nach Hause kommst, sondern auch mit einem Mann, ja. Also, dass sich das dann irgendwann mal verquickt, das eigene intellektuelle Leben mit dem eigenen emotionalen Leben. Also irgendwann hatte ich halt diesen französischen Mann. Und ich habe natürlich, das muss man ja auch dann aus einer persönlichen Erfahrung heraus beleuchten, ich habe natürlich persönlich gewonnen, ja. Also wenn sie aus Grevenbruch kommen, sprich auf gut Deutsch eine Landpomeranze sind und sie verlieben sich in Paris, da passiert ja was, ja. Sie entdecken auf einmal Kultur und eine Stadt und überhaupt habe ich ganz Paris entdeckt und Sartre und Camus und so weiter. Und dieses sozusagen, diese Kulturgeschichte dann aber setzen können in den zeitgenössischen Prozess, in dem wir dann Anfang der 90er Jahre standen, nämlich die deutsch-französische Freundschaft und Europa. Insofern habe ich da ja sozusagen Intellekt und
Waren Sie ein lebendes Beispiel für diese deutsch-französische Freundschaft?
Genau, und dann kamen die Kinder, ja, die heute noch lebende Beispiele für deutsch-französische.
Die sind ja auch schon erwachsen.
23 und 25, ja. Nein, nicht fast, die sind erwachsen. Und wie gesagt, ich glaube, das war damals keine Romantik, das muss man betonen. Es war damals politisch gewollt, es waren sozusagen die ganzen gesellschaftlichen und politischen Systeme darauf eingestielt und man hat sich sozusagen im Zug der Zeit damit befunden. Ja.
Aber auch immer unter dem Blickwinkel Europa als Gegenkonzept zum Krieg, nicht? Also wir wollen diese Zeiten nicht mehr erleben, wir wollen eine europäische Vertiefung haben, wo wir in Frieden zusammenarbeiten können. Also diese ganzen heftigen Wirtschaftsprobleme wie jetzt mit Griechenland oder so waren da ja noch gar nicht so absehbar, sondern es war schon auch so ein bisschen, ja, viel Cool Mitterrand an Gräbern, Händchen haltend und so weiter. Es waren viele Gesten, viele Rituale. Es hatte ja auch viel Symbolik. Ne?
Ja, gutes Stichwort Symbolik. Es war natürlich auch die Zeit der Symbolpolitik. Wir haben ja in der einheitlichen europäischen Akte den europäischen Pass gemacht, der Bordeaux-Rot ist. Wir haben da die Fahne sozusagen erfunden, also diese blaue Fahne mit den 12 Sternen, die heute die meisten Bürger ja eigentlich nur schreckt oder mit Ablehnung konnotiert ist. Und es war tatsächlich die Zeit der Symbole. Und es stimmt natürlich, da muss man ja auch ein bisschen kritisch sein, es musste ja auch nichts eingelöst werden. Ja? Das heißt, der Euro und die ganzen Zerwürfnisse, also das, was wir jetzt 25 Jahre später erfahren, Sie erwähnten es, die Griechenland-Krise, die Euro-Problematik und so weiter, das war ja alles nicht da. Das heißt, wir konnten ja 92 und in den Jahren danach, muss man sich ja auch nochmal dran erinnern, galt ja das Wort von Willy Brandt, ja, dass jetzt sozusagen Europa natürlich nicht mehr durch den eisernen Vorhang getrennt ist. Und es war einfach die Symbolik, die da lautete, deutsche und europäische Einheit gehören zusammen. Das war das Paradigma deutscher Außenpolitik und dieses Paradigma hat lange gehalten und es war klar, dass gerade für Deutschland, das Land, durch das dieser Riss des eisernen Vorhangs gegangen ist, war eben auch klar, dass eben Europa nicht an der Oder und an der Neiße aufhört, sondern dass das natürlich um die Visegrad-Staaten, um Ungarn, um die 10 Länder, die dann beigetreten sind, erweitert werden muss, und zwar politisch, historisch, aber eben auch ökonomisch, weil uns das guttun würde. Und das waren so diese Jahre der 90er Jahre, wo wir eben immer noch die Hoffnung hatten, dass wir Europa einerseits vertiefen und andererseits erweitern können. Und das hat sich ja so leider nicht ganz erwiesen.
Sagen Sie noch mal zu Ihren europapolitischen Stationen. Sie haben Jacques Delors erwähnt. Er wird ja immer so als der stärkste, beste EU-Kommissionspräsident genannt. War das wirklich so oder war das auch wirklich die Zeit?
Ich glaube, es ist immer beides. Ich glaube, dass tatsächlich jede historische Zeit die Personen hervorbringt, die die Zeit dann prägen. Insofern war Delors die Person dieser Zeit. Ja? Und er war Kommissionspräsident von 1985 bis 1995. Ich habe ihn danach erlebt. Ich habe für ihn gearbeitet 1995 bis 1998 in einer französischen Denkfabrik, die hieß Notre Europe, wo im Prinzip Delors dann, als er die Kommission verlassen hatte, nochmal den europäischen Prozess begleiten sollte. Und ich wurde sozusagen herübergereicht. Das ist ja auch ganz interessant. Ich hatte halt vorher im Bundestag gearbeitet für den damaligen außenpolitischen Sprecher Karl Lamers, der das berühmte Schäuble-Lamers-Papier zur Vertiefung zu Kerneuropa geschrieben hat. An diesem Papier war ich natürlich auch als kleine Mitarbeiterin irgendwo beteiligt. Ich habe also diese ganzen Verhandlungen des Maastrichter Vertrages aus dem Bauch des Bundestags sozusagen live erfahren. Und wenn man das so als 27-jährige junge Frau mitbekommt, was da für Geschichtsgestaltung eigentlich stattfindet im konkreten politischen Raum, war dann halt irgendwie klar, das muss weitergehen, man ist da mittendrin. Ich hatte sozusagen auch ein Netzwerk und das mitbekommen und dann passierte halt was, Prinz, mein dann französischer Mann, wurde halt nach Paris zurückversetzt. Und genau in dem Moment machte Delors dieses Büro da in Paris auf. Und da war es dann irgendwie naheliegend, auch für die CDU-Fraktion mal zu gucken, kann man so jemanden wie mich nicht da unterbringen, weil das natürlich eine schöne Relais-Position ist, um einfach Informationen zu füttern. Ja, von Paris nach Deutschland. Also fühlte ich mich auf meiner im Grunde ja kleinen Ebene trotzdem wie so ein Element von so einer großen Perlenkette, über das im Grunde nur Informationsflüsse gelaufen sind von Frankreich nach Deutschland und zurück in einem europäischen Kontext.
Wie war das dann so für Sie, nach Paris zu gehen?
Es war wunderschön. Also aus heutiger Perspektive ist es wirklich, wenn man versucht, sich daran zurückzuerinnern, wie verbringt man 3 Jahre bei Jacques Delors? Also wie wirkt so eine Person auf Sie? Und ich kann mich nur daran erinnern, dass Jacques Delors für mich wirklich eine der bescheidensten, uneitelsten Personen war. Immer echt, immer authentisch. Ich weiß, dass ich einmal meine Kinder bei ihm hatte und er dann meinen Jüngsten, der damals 3 Jahre war, auf den Schoß genommen hat. Ich habe bei Delors immer das Bemühen um ein soziales Europa erlebt, immer das Bemühen um ein Gewerkschaftliches Europa. Er war stark mit den französischen Gewerkschaften verknüpft. Immer das Bemühen auch des Katholiken Delors mit den Kirchen Europa zu machen. Das sind ja auch solche, ich sag mal, Diskursebenen, die wir heute eher verloren haben. Ja, Grexit, Euro-Governance und so weiter. Also dieses Bemühen von Delors, Europa so ganzheitlich zu denken, das war ganz stark vernehmbar. Und ich habe das damals ja gar nicht so mitbekommen, aber aus heutiger Sicht kann ich mich natürlich zurückerinnern, wie man da halt sitzt im Büro in Paris, dann geht die Tür auf, dann kommt dann Jean-Claude Trichet herein, ja, der nachher dann bei der EZB war, oder Herr Juncker ging da auch aus und ein. Und das hat man ja damals alles so gar nicht mitbekommen, was da im Flur geflüstert und gemacht und gesagt wird. Aber dieses Gefühl, dass man irgendwo ist, wo wichtige Leute sozusagen Europa zusammennähen, also sprichwörtlich zusammennähen und immer mal gucken, ach Herr Juncker, wenn Sie das und das sagen und gucken Sie doch mal im Europäischen Parlament und dann wird das zurückgefüttert und daraus entsteht was. Das Gefühl hatte ich in den Jahren schon. Und es war einfach schön, dabei zu sitzen, selbst wenn man da ja eher in so einer marginalen Rolle eigentlich ist.
Ich glaube, für junge Menschen heute, wenn man dann so sagt, das deutsch-französische Verhältnis, die Freundschaft, deutsch-französische Freundschaft war mal in den 90er, 80er Jahren, 70ern was ganz Bedeutsames. Wie würden Sie das heute erklären? Wie kam das zustande?
Ja, ist heute, also erstmal muss man sagen, es hat sich einfach ganz deutlich verändert, kann ich auch spüren. Ja, meine Kinder wohnen ja noch in Frankreich, was heißt noch? Also die wohnen in Frankreich, der eine in Paris und der andere in Lyon. Und also es haben sich im deutsch-französischen Verhältnis ganz viele Sachen verschoben. Ich kann das schon über die letzten 25 Jahre auch am eigenen, sozusagen an der eigenen Person vermessen. Also fangen wir mal damit an, was in den 90er Jahren noch sehr aktuell war, waren einfach diese deutsch-französischen Städtepartnerschaften. Mhm. Nicht, dass sich da heute nichts mehr tut, aber das, was ich davon mitbekomme, ist ziemlich überaltert. Also so eine Städtepartnerschaft.
Das war natürlich auch eine Reaktion auf, genau, den Krieg, ne? Dass man, genau, gesagt hat, wir müssen uns besser kennenlernen, wir müssen, genau, Vorteile abbauen. Da ist ja auch, genau, unglaublich viel passiert. Genau. Deutsch-französisches Jugendwerk.
Genau.
Und so weiter.
Und es hat natürlich heute an Attraktivität verloren, weil die Generation Erasmus muss halt keine Städtepartnerschaft mehr pflegen. Aber wenn ich das hier auch im Bereich der Anekdoten nochmal einflechten darf, ja, natürlich war es auch eine deutsch-französische Städtepartnerschaft, die mich dann das erste Mal nach Frankreich gebracht hat mit so einem Bus, ja, 10 Stunden lang. Das ging nach Annecy, das ist da unten in der Nähe vom Großraum Lyon. Basketball war natürlich der Austausch. Ich habe Basketball gespielt und dann gab es den Gegenbesuch und dann kam dann eben so ein 14-jähriger Frederic. Und natürlich hat man sich dann verliebt, ja, so die erste deutsch-französische Liebe. Und dann wurde ich geküsst, das weiß ich auch noch. Und dann hat dieser Frederic auf Französisch eben gesagt, als wir so ein bisschen parliert haben, ja, dein Vater, mein Vater, dann sagte er, mon père est communiste. Mhm. Und ich weiß noch, wie mich das völlig geschreckt hat. Und ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht zu Hause zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe einen Kommunisten geküsst.
Ich habe einen Kommunisten geküsst.
Weil bei uns in Deutschland war ja Kommunist, das war ja das Allerschlimmste mit der Mauer. Aber in Frankreich waren die Kommunisten einfach in diesen Vororten, ja, in diesem was ganz Normales. Und wie man also über so eine persönliche Erfahrung, ich habe einen Kommunisten geküsst, ja, Frederic hieß er, 14 Jahre war er und wir waren irgendwie jung und frisch verliebt, wie man auf einmal sich an so eine politische Logik herantastet. Ja, wieso dürfen denn Kommunisten in Frankreich da sein und in Deutschland nicht? Und was ist eigentlich die Mauer und warum ist das in Deutschland so und in Frankreich nicht so? Mhm. Daran hat man natürlich irgendwie nachher einfach politisches Verständnis festmachen können. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen vielleicht lächerlich.
Ja, ich kenne das ja auch noch aus Austauschen aus der Zeit, dass man da von den Großvätern meistens dieser Austauschschülerinnen oder Schüler gar nicht so freundlich begrüßt wurde, ne? Wie dann vielleicht, also wo noch Ressentiments eben da waren.
Ja.
Die französischen Großväter fanden das nicht so lustig, wenn plötzlich ein deutsches Mädchen da für 2 Wochen.
Die Die Oma von meinem Mann, ja. Also als ich da vorgestellt wurde als zukünftige Braut, war das Erste, was sie sagte, Mon mari a été arrêté en Allemagne. Ja, also ihr Mann war 6 Jahre nach dem Krieg in deutscher Haft und hat 6 Jahre gebraucht, um zurückzukommen. Und das war das Erste, was die Oma mir entgegengeschleudert hat, um mich dann nachher sehr zu lieben, ja, als dann die Enkel geboren waren und so. Aber das nochmal sozusagen gesagt zu bekommen, ja, dass das für die Oma nicht vergessen war, dass die Deutschen ihren Mann verhaftet haben. Also das sind schon ganz gelebte Erfahrungen, die ich irgendwo noch habe. Und jetzt aber zu dem Punkt zu kommen, warum ist das alles nicht mehr da? Weil natürlich die Welt sich bewegt und nicht statisch ist und weil die heutige Jugend das irgendwo so nicht mehr hat, weil einfach Generationen nachgewachsen sind.
Und politisch hat sich ja auch eine Menge verändert, ne? Dieses zusammen an einem Strang ziehen in europäischen Themen, der Motor Deutsch-Französisch ist ja spätestens, sage ich mal, seit der Osterweiterung einfach angesichts dieser ganz, ganz vielen Länder auch ein bisschen schwieriger zu sagen, dass zwei Länder vorangehen.
Weil vielleicht auch nicht mehr so viel Französisch unterrichtet wird, weil es tatsächlich auch weniger Übersetzungen zum Beispiel gibt. Also wenn man einfach mal hinguckt, ja, was wurde damals übersetzt oder wie hat so ein Jean-Paul Sartre noch nach Deutschland hineingewirkt, wenn er dann eben auch zum Beispiel nach Stammheim gekommen ist, um da Reden zu halten, ja. Das ist ja alles nicht mehr darstellbar. Ich wüsste heute, also ich kenne natürlich noch ein paar französische Intellektuelle wie Frédéric Lourdon oder Geoffrey de la Sanierie oder so. Ich lese das auch noch bei Suhrkamp, aber gibt es da eigentlich noch einen deutsch-französischen Diskurs? Derrida ist gestorben, mit wem spricht eigentlich Jürgen Habermas? Also was findet da auf der intellektuellen Ebene statt? Und wie sehr haben sich die Länder entfremdet? Also das jenseits dieser Beschwichtigungsparolen, das deutsch-französische Tandem und jetzt machen wir ein Papier zur deutsch-französischen Sicherheitspolitik und so weiter, was ja immer noch wie so eine Monstranz, tragen wir das vor uns her? Ja, zwei Länder führen jetzt Europa. Ich kann da aus meinen eigenen, auch jüngeren Paris-Besuchen nur berichten, das ist ganz viel weg. Das ist weg. Ja, also man muss es leider sagen, wenn Sie sich heute angucken, was französische Intellektuelle, vor allen Dingen Linksintellektuelle, so schreiben, das ist zum Teil wieder von Deutschland-Hass geprägt. Da tun sich ganz andere Baustellen auf. Wir nehmen das zum Teil auch nicht wahr. Wir transportieren das nicht mehr in die deutsche Presse. Auf der Zivilgesellschaft sind die Kontakte irgendwo auch, ich sag mal, abgestorben. Es gibt auch gar nicht mehr so viele Konferenzen, wie ich das noch aus den 90er Jahren kenne, dass die Adenauer-Stiftung, die Ebert Stiftung permanent irgendwie Konferenzen, deutsch-französische Zukunft und so gemacht haben. Da ist wirklich ganz viel weggebrochen.
In der Info der Talk heute mit Ulrike Gero. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Europäerin. Und Sie haben sich eine Musik gewünscht von einer Funkband. Und der Titel ist Message, was ja zu Ihrem, ja, zu Ihrem Thema Europa passt. Und die Band, die sagen Sie jetzt selber nochmal und sagen mir, warum Sie die so toll finden.
Ja, die Band heißt Simande. Das ist eine Punkband so aus den 1970er Jahren. Die macht ziemlich viel Funk. Das ist so ein bisschen wie Reggae, aber eigentlich ganz gut zu hören und vor allen Dingen so motivierend finde ich das, ja.
Info der Talk heute mit Ulrike Gero. Frau Gero, motivierend haben Sie gesagt, die Musik, genauso wie Sie versuchen, Ihre Message Europa, wir brauchen Europa auch, wir brauchen Europa weiter voranbringen.
Ja. Naja, also eine der Zeilen in dem Lied ist ja Remember how it was before, ja, also erinnere dich daran, wie es zuvor war. Und ich glaube eben, dass wir bei Europa dabei sind, viel zu verspielen und vielleicht noch gar nicht wissen, wie wertvoll das ist, was wir haben. Und ich muss jetzt deutlich sagen, es geht nicht unbedingt um die EU. Die EU und Europa ist nicht das Gleiche, ja. Die EU mag ganz viele Schwachstellen haben, aber Europa ist nicht verhandelbar und das wissen wir alle. Wir können vielleicht aus der EU austreten, das probieren ja jetzt die Briten, aber wir können von dem Kontinent Kontinent nicht weglaufen. Ja, also selbst wenn Orban morgen die Idee hätte, auch aus der EU auszutreten, ist Ungarn noch in der Mitte Europas. Das heißt, wie wir die europäische Demokratie organisieren, diese Frage ist im 21. Jahrhundert neu gestellt. Und deswegen fand ich diesen Reggae-Sound, ja, dass man sich immer noch mal daran erinnert, was man zu verlieren und auch zu verspielen hat. Mich motiviert das dann, so ein bisschen Reggae auf Europa zu bringen.
Das Interessante ist ja auch, gerade junge Leute sagen ja, boah, Europa ist so toll, ich kaufe mir so ein Interrail-Ticket, fahre durch die ganze Welt, durch ganz Europa, und ich kann das gar nicht verstehen, dass ihr da so missmutig seid. Nicht? Und auch wenn man zum Beispiel die Deutschen fragen, die sagen in Umfragen, uns geht's eigentlich gut. Also diese Diskrepanz zwischen wirklich, ja, auch in Europa leben, das auch genießen, Erasmus-Studenten, ne?
Ja, ja. Wobei muss man schon differenzieren. Also ich bin jetzt wirklich sehr viel in Europa unterwegs und es gibt einfach oder leider fast nicht die Jugend. Ja, man muss halt sagen, die soziale Krise von heute ist natürlich zum großen Teil die Krise zur Zustimmung Europas morgen. Soll heißen, natürlich gibt es diese urbane Erasmus-Jugend, die da also Barcelona, Prag, London studiert und sich verliebt und heiratet und alles Mögliche. Aber es gibt natürlich auch die andere Jugend. Und die andere Jugend, damit meine ich jetzt mal der typologisierbare Globalisierungsverlierer, der irgendwo auf dem Land wohnt, ganz egal, ob der in der Normandie sitzt, ja, oder auf dem belgischen Land oder meinetwegen im brandenburgischen Anklam oder wo auch immer. Und die sind natürlich tatsächlich populistischen Parolen sehr zugetan, weil sie natürlich de facto auch reell Verlierer der Globalisierung sind. Und insofern ist tatsächlich eine der Frage einerseits, was Europa oder genauer die EU diesen Jugendlichen bieten kann, die da auf dem Land sitzen, im Zweifelsfall eher statistisch nicht zum Bildungssegment gehören, also eher ungebildet sind, nicht sehr mobil sind. Und die natürlich im Grunde auch jetzt den Populisten einfach den Zulauf bringen, das kann man eben auch vermessen. Also der statistisch signifikanteste Faktor für ein populistisches Votum ist Bildung.
Ihre Antwort heißt ja, warum Europa eine Republik werden soll, eine Utopie. Sie haben ein Buch veröffentlicht, wo Sie ja eigentlich nochmal sagen, genau was Sie eben gesagt haben, wir sollten uns klar machen, was wir verlieren, wenn wir uns nicht zusammenreißen und aus dieser EU noch irgendwas Produktives machen.
Ja, also meine Idee war einfach mal zu sagen, viele Dinge, die einen Wert haben, sind ja eigentlich unbezahlbar. Ja? Und weil sie unbezahlbar sind, können wir kein Preisschild dahinter machen. Das ist so wie mit Liebe oder Krankheit. Man verliert immer, man merkt immer erst, was man verloren hat, wenn es weg ist. Und ich glaube, für Europa oder die Demokratie allgemein gilt das auch. Wir können kein Preisschild dahinter machen, also können wir es praktisch nicht bezahlen. Was wir aber sehen können, sind die ganzen Zahlen, was wir für die Griechen bezahlen oder die Italiener oder und so weiter. Also diese ganzen Kosten, die können wir ja auflisten. Und dann haben wir immer Angst vor diesen Kosten, aber wissen nicht, was wir eigentlich verlieren, wenn wir dann diese Kosten nicht bezahlen wollen. Das ist so der erste Punkt. Aber der zweite, viel praktischere Punkt ist, dass ich tatsächlich in dem Buch klar unterscheide zwischen der EU, die man kritisieren kann, vielleicht sogar kritisieren muss, die einfach tatsächlich sozialer und demokratischer werden muss oder werden müsste, der ich eine gewisse Reformunfähigkeit bescheinige, aber andererseits sehe, auch in den vielfältigen Diskussionen, die ich ja mache, ich war gestern in Lübeck, ich bin ja hier beim NDR, gestern war ich in Lübeck, habe mit 400 Leuten gesprochen, diese Sehnsucht auch von deutschen Bürgern, die alle ein Gefühl dafür haben, Europa dürfen wir nicht verlieren, wir gehören da irgendwie dazu und trotzdem wollen wir unsere Identität bewahren. Und da wollte ich eigentlich nur ein Diskussionsangebot machen mit diesem Europa als Republik und Europa der Regionen, um mal ein politisches Modell zu erdenken. Es ist ja eine Utopie, die lasse ich also am 9. Mai 2045 beginnen, aber wo ich sage, es geht gar nicht um den europäischen Zentralstaat, es geht auch nicht darum, eine europäische Einheitsidentität zu haben und jeder muss seine Identität verlieren, sondern es geht gerade darum, mal drüber nachzudenken, wie kann denn Europa in die Regionen kommen, wie können die Regionen zum zentralen Element der politischen Gestaltung von Europa werden und wie kann trotzdem darüber ein europäisches Dach sein, das eins gewährleisten müsste, dass die Bürger unter diesem europäischen Dach gleich sind vor dem Recht. Ich gebe mal ein anekdotisches Beispiel, das es vielleicht ein bisschen klarer macht, aber ich war letztens in Venedig auf dem Marktplatz, da hat mir so eine Marktfrau, als ich der so Pochito Italiano ein paar Tomaten abkaufen wollte, gesagt, wenn die Katalanen jetzt unabhängig werden und eine Republik haben wollen, dann will ich das als Venedigerin auch, weil die Republik Venedig, die gab es schon von 700 bis 1700. Da habe ich gesagt, wunderbar, möchten Sie denn dann auch, dass die Republik Venedig wieder eine Währung hat und Außenpolitik macht? Und da sagte die, nein, nein, das muss Europa machen. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, brauchen brauchen Sie Italien? Und dann sagte die, nee, Italien brauche ich eigentlich nicht. Ja? Und ich wollte mal ein Diskussionsangebot machen für diese Metatrends, die man ja, ganz egal, ob sie in Düsseldorf sind, wo sie dann eine Veranstaltung haben, Düsseldorf in Europa oder Nordrhein-Westfalen in Europa, wo man mal sagt, nehmen wir doch mal die Leute ernst. Sie wollen alle ihre Region und sie wollen die Vielfalt der Region, aber sie wollen ein starkes, einheitliches Europa in der Welt. Kann man das nicht mal zusammendenken? Und dann kommt man dahin, dass natürlich Europa dann die Überwindung des Nationalstaates heißen würde. Das sollte es ja auch sein. Das europäische Projekt war ja von Anfang an als Überwindung der Nationalstaaten gedacht. Und das hört sich dann immer so schrecklich an. Wir verlieren den Nationalstaat, wir verlieren die Identität. Und da sage ich nur mal als Diskussionsangebot, nein, du kriegst deine regionale Identität und aus dieser Identität machen wir ein anderes Europa.
Und Sie haben ja zusammen mit einer Künstlerin, mit Valeska Peschke, so ein Bild eigentlich dafür gefunden, für diese Idee, ne? Europa als umgestülpter Vulkan, also etwas sehr Energetisches, was aber sozusagen die Welt auf den Kopf stellt.
Naja, also Valeska hat mir das Cover zum Buch gemacht. Das ist tatsächlich ein Vulkan und zwar ein Vulkan, in dem die Farben der europäischen, also der Nationalstaaten, der Flaggen miteinander verschmelzen. Und Valeska Peschke heißt die Konzeptkünstlerin, arbeitet ganz stark mit dem Thema der Vulkane, weil die Vulkane etwas umwälzen und daraus entsteht immer sehr fruchtbare Erde. Und die Idee von diesem künstlerischen Konzept ist zu sagen, wir gucken mal auf die Erde, auf der wir stehen. Jede Region definiert sich über die Erde, also zum Beispiel auf dem Rheinland, der Lössboden, ja, oder zum Beispiel in Sachsen ist das dann, sind das Erzkristalle. Und aus der Erde, auf der man steht, macht man seine Identität und dann müsste man das umdrehen und sagen, wir bringen das zu Europa, zu der Europa. Wir sind Teil der Europa und deswegen auch unersetzlich, weil wir als Region haben diese Identität. Und dann kriegt man natürlich einen anderen Diskurs, als wenn man immer sagen muss, wie jetzt Großbritannien, wir müssen uns vor der europäischen Identität schützen und uns von dem Kontinent abgrenzen, sondern die Idee ist zu sagen, wir gucken auf den Boden, auf dem wir stehen und wir machen so eine Art Beauty Contest, so eine Brautschau. Wir bringen das zum europäischen Tisch.
Sie haben von Ihren beiden Söhnen erzählt, die ja in Frankreich leben. Würden die sich als Europäer sehen?
Unbedingt. Vielleicht der Ältere mehr als der Jüngere. Der Jüngere studiert Medizin in Paris und der Ältere macht Wirtschaft und Finanzen in Lyon. Ich sag mal, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der Ältere ist so ein bisschen wie die Mutter drauf. Ja, macht jetzt gerade aktuell ein Praktikum in Düsseldorf und davor in Frankfurt und ist so ein bisschen kosmopolitisch europäisch unterwegs. Der Jüngere hat es mit dem Medizinstudium ein bisschen schwieriger, weil dieses Medizinstudium einfach sehr national aufgestellt ist. Sprich, der kommt da gar nicht raus. Das ist einfach sehr reglementiert. Aber natürlich haben sie einen französischen Vater, eine deutsche Mutter. Der Ex-Mann hat jetzt eine Schwedin geheiratet. Ja, also da ist natürlich von der familiären Aufstellung Europa gegeben.
Und würden die auch sagen, Europa soll bleiben? Oder ist es mir zu bürokratisch?
Nee, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe natürlich ganz viele Gespräche mit meinen Söhnen und der Ältere, wie gesagt, hat da auch ein ganz großes politisches Interesse und sieht das eben auch, dass eben zum Beispiel die Personenfreizügigkeit ja wieder in Frage gestellt wird mit Großbritannien und was das für ihn auch bedeuten könnte. Der Jüngere, der wie gesagt Medizin macht, sollen ja Mediziner vermeintlich apolitisch sein, aber mein Jüngerer hat mir mal irgendwann mal gesagt, als er schon wieder nicht verstanden hat, warum ich zur nächsten Konferenz laufen musste und keine Zeit für ihn hatte, ja, diese mütterlichen Themen, da hat er mal gesagt, Mama, Europa tut's nicht. Und da habe ich gesagt, Maxim, was meinst du denn mit Europa tut's nicht? Und dann sagt er, ja, es tut's einfach nicht. Ja.
Bringt's nicht.
Tut's nicht. Und das habe ich schon ernst genommen, dass ich mir dachte, so wenn mein eigener Sohn mir das so auf dem Küchentisch zuwirft, was mache ich denn damit? Ja, was muss ich denn machen? Also wenn ich überhaupt vermeine, was machen zu können. Aber wie müssen wir damit umgehen, dass das vielleicht ein Empfinden ist, wo mein Sohn nicht mit alleine steht? Und das merken wir ja heute, weil der Populismus, diese Renationalisierungstendenzen sind ja offensichtlich nur die Tatsache oder Ausdruck der Tatsache, dass inzwischen viele Leute das Gefühl haben, Europa tut's nicht. So nicht. Und insofern wollte ich das Buch schreiben, um zwei Sachen zu bedienen. Einerseits so eine kulturelle Sehnsucht nach Europa, die wir alle irgendwie haben. Ich glaube, keiner möchte dieses ganze, ich kann morgen nach Barcelona und diese kulturelle Vielfalt und diese Schönheit auch, ja, also diese ganzen europäischen Städte, Prag, Triest, was da alles mitschwingt, die Kultur, das wollen wir alle nicht preisgeben. Auf der anderen Seite ist das Gefühl grassiert natürlich, dass es die EU so nicht tut und dass man da keine Mitsprache hat und dass da ständig vom Ölkännchen bis zu den Glühlampen, irgendwelche Dinge kommen, die man eigentlich nicht will. Und das eben nochmal im Sinne von Valeska Peschke sozusagen umzustülpen, um zu sagen, wie kriegen wir denn die Glühlämpchen und die Ölkännchen irgendwie vom Tisch, ja, die beerdigen wir jetzt mal in dem Vulkan und lassen daraus mal von bottom up, also von unten ein Europa entstehen, das sozusagen den demokratischen und sozialen Wünschen der Bürger gerecht wird und eben auch identitär, also in den Regionen wirken kann. Das war eigentlich die Idee des Buches.
Jetzt habe ich bei Ihnen den Eindruck, dass sich bei Ihnen im Laufe der Jahrzehnte doch da auch einiges getan hat, nicht? Also 2013, vor ein paar Jahren noch, haben Sie ja noch dieses Europäische Manifest geschrieben mit Robert Menasse. Mhm. Und da klang das ja immer noch so ein bisschen, wir müssen nur die EU an sich reformieren, dann wird das schon alles.
Ja, ja.
Also das wäre ja so eine systemimmanente Lösung gewesen, ein bisschen besseren EU-Kommissionspräsidenten, dem Parlament mehr Mitspracherecht und so weiter und so fort. Und jetzt, dieses Buch ist ja was sehr Utopisches, ist eine Vision. Und plötzlich hat man den Eindruck, huch, das lässt sich eigentlich mit dem, was wir da in Europa haben, gar nicht mehr so machen. Also weg damit und was ganz Neues?
Naja, also weg damit und was ganz Neues natürlich nicht. Ja. Also die Errungenschaften der letzten, ich sag mal, des letzten europäischen Projektes, die da sind, der Frieden, die Erasmus-Generation, den Binnenmarkt, den Euro unbedingt mitnehmen. Das sind ja Reichtümer, die wir geschaffen haben. Und die zu verlieren, wäre wirklich dystopisch. Ja. Vor allen Dingen Deutschland würde es da wahnsinnig schlecht beigehen, allein ökonomisch. Es gilt wirklich der Begriff von Thomas Mann, ja, europäisches Deutschland und sonst gar nichts, ja, europäisch. Deutsches Europa geht einfach nicht. Das heißt, wir können die anderen nicht vernachlässigen. Und da nochmal hinzugucken und zu sagen, warum habe ich mich selber vielleicht davon verabschiedet, wie Sie sagen, dass man hier eine Reformbaustelle hat und da eine Reformbaustelle. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen mit der Zeit gegangen. Wir erleben ja in den letzten 3-4 Jahren eine unglaubliche Beschleunigung von Disintegration. Ja, wir haben jetzt Orban in Ungarn, wir haben Kaczynski, Polen problematisch, eine Hofer-Regierung vielleicht bald oder Präsidenten in Österreich. Wir haben wirklich ganz, ganz bedenkliche Zustände in Frankreich. Das kann ich jetzt nur mal so kurz anstreifen. Wir haben Brexit und so weiter und so fort. Das heißt, wir befinden uns voll in einer beschleunigten Disintegration. Und ich habe einfach über die letzten 2 oder 3 Jahre tatsächlich, muss ich sagen, persönlich ein bisschen die Hoffnung verloren, dass die Reformkapazität der EU das nochmal ausgleichen kann. Weil natürlich die Frage im Raum steht, warum sollten wir morgen die Möglichkeit haben oder überhaupt politisch bereit sein, politische Reformen zu machen, die wir schon vor 5, vor 7, vor 8 Jahren hätten machen, tun können und sollen und nicht gemacht haben unter damals noch besseren Bedingungen. Und insofern habe ich ein bisschen das Gefühl, uns läuft die Zeit davon und dass diese kleinen Stellschrauben, die man da drehen kann, ich sag mal, diesen Damm gar nicht mehr aufhalten können, den wir da haben an Populismus, Nationalismus. Und die Idee war einfach zu sagen, wenn wir Europa, nicht die EU, aber Europa noch retten wollen, dann müssen wir die Bürger dafür gewinnen. Und um die Bürger dafür zu gewinnen, müssen wir sozusagen ein compelling offer. Wir müssen ein mitreißendes Angebot den Bürgern machen, was für sie in Europa drin ist. Und das sind die Sachen, die nicht verscherbelt werden dürfen. Also Personenfreizügigkeit, die jetzt ja mit den Brexit-Verhandlungen de facto auf dem Spiel steht. Sondern, dass wir sagen, es ist völlig klar, du individuell, jedem Bürger geht es mit Europa besser als ohne Europa. Und dann zu sagen, kann die EU das nochmal reißen? Ja, ist halt eine Frage, die zunehmend kritisch wird. Wir sehen ja auch bei Bratislava wurde alles, dem letzten EU-Gipfel wurde alles Mögliche verhandelt, aber eine klare Antwort, wie wir jetzt durch dieses Brexit-Desaster gehen, gibt es eigentlich nicht. Soll heißen, es gilt ja eigentlich leider wieder, dass wir schlafwandlerisch da einen Gang der Geschichte gehen, von dem wir irgendwie alle das Gefühl haben, das geht nicht gut, das wollen wir nicht mehr. Und in diesem Moment wollte ich eigentlich nur mal die Hoffnung der Utopie setzen, die da lautet, wir können das eigentlich ganz anders machen und die Utopie ist ja nicht, dass wir morgen da wie im Sandkasten ein neues Europa bauen, sondern der Sinn einer Utopie ist immer, Gesellschaften einen Fluchtpunkt zu geben und zu sagen, da wollen wir hin. Und der Fluchtpunkt in meinem Buch, dieses Diskussionsangebot für die Bürger ist, folgender Satz, wenn wir noch die Absicht haben, in Europa gemeinsam ein politisches Projekt zu machen, wir haben einen Markt, eine Währung, eine Politik, eine Demokratie, wenn das noch der Anspruch ist und es sollte unser Anspruch sein, denn wir wissen alle, dass es unser Anspruch sein sollte, dann brauchen wir dafür eine Bedingung und diese Bedingung ist als Unionsbürger gleich sein vor dem Recht. Das sind wir im Moment nicht. Wir werden im Moment von den einzelnen Nationalstaaten permanent als europäische Unionsbürger gegeneinander ausgespielt und das tut uns nicht gut. Und
das müssen wir nicht eigentlich einen Schritt noch zurückgehen, wo dieser Bruch stattgefunden hat? Also Sie haben jetzt gesagt, die letzten 3, 4, 5 Jahre stärkere nationale Tendenzen in einzelnen Mitgliedstaaten. Haben wir uns nicht schon 1999, 98, 2000 überhoben mit diesem Projekt Osterweiterung, mit dem Projekt Euro? War das nicht schon genau das, was Sie jetzt sagen, an den Bürgern vorbei? Mit der letzten Scheckbuch-Mentalität der alten Europäer, war das nicht schon völlig bürgerfern und zu viel? Und dann kam eben einfach 11. September, dann kam die Griechenland-Krise, die
Türkei.
Die waren in den 90er Jahren ja schon absehbar. Man hat es ja abgesegnet, die Finanzen, die griechischen, obwohl man genau wusste, dass die das nie bezahlen können. War das nicht schon so eine Hybris zu sagen, und das schaffen wir jetzt auch noch?
Ja, bin ich bei Ihnen. Also es ist auch hier, um das jetzt mal auch den Hörern deutlich zu sagen, ist überhaupt nicht meine Ambition, schön zu reden, was da alles politisch falsch gelaufen ist oder was man mit leichter Hand so halt in diesem Sonntagsreden-Duktus gemacht hat und die Realität war längst schon eine andere. Also für mich war das einschneidende Argument neben den anderen Sachen, die Sie aufgezählt haben, natürlich die Erweiterungsverhandlung mit der Türkei. Da fing es schon an, einen tiefen Riss zu geben bei den Bürgern. Soll jetzt die Türkei ja oder nein?
Und das war eine Debatte, die niemand irgendjemanden abgenommen hat, nicht? Also Stunden irgendwo verhandelt worden, wo man gedacht hat.
Genau. Und es war natürlich.
Herrgott, was soll das denn?
Ja, und was es sollte, war natürlich, wir müssen das kontextualisieren. Das war natürlich mitten im Irakkrieg, ja. Und es gab natürlich amerikanischen Druck und so weiter. Aber sei es drum, das war.
Realpolitik sollte das sein.
Genau. Das war halt der erste große Bruch. Aber der zweite große Bruch war natürlich das französische Referendum 2005 gegen den Verfassungsvertrag. Und das war natürlich im Prinzip, wo die Franzosen emotional ausgestiegen sind, weil die Franzosen eigentlich gesagt haben, das große Europa, sprich die ganze Erweiterung, ja, das ging ja in dem französischen Referendum damals um den polnischen Handwerker, ja, le plombier polonais. Und man hat mal ausgerechnet, dass es tatsächlich zum Zeitpunkt des französischen Referendums damals 132 polnische Handwerker in Frankreich gegeben hat. Also nichts, was die französische Industrie irgendwie gefährdet hätte. Aber das wurde so hochgebläht. Und da war eigentlich schon klar, dass die Franzosen sozusagen mental nicht mitbekommen sind bei der Osterweiterung und immer irgendwie gedacht haben, das ist so ein deutscher Hinterhof. Ja, die Deutschen machen die Osterweiterung für ihre Wirtschaft und so weiter. Und da ist ein großer Riss gekommen ins deutsch-französische Tandem. Das war für mich so der zweite Schreckenspunkt. Und der dritte ist natürlich dieses kolossale.
Sie haben Ihre Integrationsprobleme ja noch gar nicht in irgendeiner Form bewältigt, nicht? Das
Absolut.
Muss man ja dazu sagen.
Absolut. Integrationsprobleme auch von der ganzen muslimischen Bevölkerung in Frankreich. Aber der dritte Punkt war natürlich dann einfach diese Eurokrise oder genauer die Bankenkrise, die zur Eurokrise umgedeutet
wurde.
Das
kann man sozusagen den handelnden Politikern damals ja nicht unbedingt vorwerfen, aber gut.
Und da sind die Bruchstellen und ich glaube, über diesen ganzen Prozess haben wir vor allen Dingen eins verloren, nämlich das europäische Ziel. Also in dem Moment, wo dann immer mehr dieser Prozess um sich griff, das Hemd ist mir näher als die Hose, ja, also alle so ein bisschen auf Selbstrettung.
Ja, die Probleme vom Tisch schaffen, damit man überhaupt noch weiterleben kann oder regieren kann.
Genau.
Ne? Man kam dann ja auch in so einem Manager Politikstil.
Genau.
Und das ist natürlich dann irgendwann, kommt der Bürger nicht mehr mit.
Ne? Management, aber dann wurde das alles so mit diesen Begriffen Pragmatismus alternativlos. Und alternativlos war ja so das Buzzword der letzten 5 Jahre. Da muss man natürlich mal sagen, nichts ist alternativlos. Politik ist immer da, Alternativen zu entwickeln. Und genau deswegen habe ich auch eine Utopie geschrieben, weil Politik braucht Utopien. Also die Begründung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in den 1890er Jahren war nichts anderes als die Utopie einer gerechten Gesellschaft. Das ist nie eingelöst worden als Versprechen, aber nur weil es die Utopie gibt, kann man sich ständig darauf zubewegen. Und das ist ja der Grund einer Utopie. Eine Utopie ist immer dafür da, dass wir den ersten Schritt tun. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, das ist jetzt alles so, wie es ist, alternativlos, entzieht man sich ja der Verpflichtung, überhaupt noch Schritte zu tun. Und in dem Moment sind sie voll in einem Prozess der Disintegration, wo die Forschung ja, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, also die Disintegrationstheorie sagt ganz deutlich, das ist auch erforscht, Disintegration kommt immer schneller, als man denkt. Und das erleben wir jetzt.
Jetzt sind Sie ja eigentlich ein eher optimistischer Mensch. Wenn wir jetzt mal ins Jahr 2030 gucken, das sind noch 14 Jahre, was wäre der gute Weg, den Europa bis dahin nehmen würde?
Ja, also ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, schon eher der Überzeugung, dass es jetzt erstmal vielleicht nicht mehr ganz so gut wird. Ja, also ich zähle nochmal auf. Wir haben Wahlen in Frankreich, die sehr problematisch sein werden, ganz egal, ob Marine Le Pen am Ende gewinnt oder nicht. Aber es wird Frankreich verändern. Die Griechenland-Krise ist mitnichten gelöst. Also nur um ein paar Sachen zu nennen, um nochmal den Punkt zu machen, es gibt hier einiges, was verspielt werden kann, wenn die Disintegration sich beschleunigt. Und insofern ist das ja ein bisschen so vom Bild her gesprochen. gesprochen, das Problem, ob man so eine Lawine am Hang noch aufhalten kann. Ja? Wenn Sie also sagen, was glaube ich für, sagen wir mal, Herbst 2017 in einem Jahr, da würde ich nicht unbedingt eine positive Antwort geben wollen. Aber wenn Sie sagen 2030, dann würde ich ja sagen, wunderbar. Vielleicht haben wir dann gemerkt, dass wir so, wenn wir diese Lawine immer weiter runterkommen lassen, ja, tatsächlich mal ein paar Sachen richtig vermissen und wir mal ganz neu und ganz anders über Europa nachdenken und es endlich mal richtig machen, damit wir da wieder rauskommen. Insofern hätten wir ja bis 2013 noch 14 Jahre dafür Zeit.
Jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Bleibt Europa Ihr Lebensthema? Was glauben Sie? Oder hätten Sie auch mal wieder Lust, sich mit was anderem zu beschäftigen?
Ich hätte große Lust, mich mit was anderem zu beschäftigen. Ich hätte große Lust, mal ein Buch über französische Intellektuelle zu schreiben. Ich hätte überhaupt große Lust, Reiseberichte zu schreiben, weil ich so viel reise. Ich hätte große Lust, mich, tue ich der partiell auch, noch mal ganz anders in die Geistesgeschichte oder in die Demokratietheorie zu schauen. Aber irgendwie wird man so seinen Rucksack nicht los. Ja? Also dieses Gefühl, dass ich da so einen europäischen Rucksack seit 25 Jahren mit mir rumtrage, der jeden Tag mehr gefüllt wird von neuem Erleben und so weiter. Und dass ich damit inzwischen auch irgendwie das Gefühl habe, ich generiere so eine Art Verpflichtung, ja, dass ich irgendwie da so in diesem Rucksack auch irgendwo ein Wissen habe, was irgendwie hinaus in die Welt muss. Also zum Beispiel in so einem Interview, was wir ja gerade führen. Und insofern glaube ich tatsächlich, man wird so richtig seinen Rucksack nicht mehr los. Aber ich bemühe mich sehr, in diesen Rucksack noch ein paar andere Facetten reinzubringen. Ja.
Und wenn wir Sie jetzt mal 2030 sehen, das wäre jetzt auch in 14 Jahren, dann wären Sie sozusagen kurz vor der Pensionsgrenze.
Ja, 2029, glaube ich sogar, gehe ich in Pension. Ja. Aber heute hört man ja da nicht mehr auf. Das ist ja der Trend der Zeit, ja, dass die Rente kein Datum mehr ist. Dann hoffe ich tatsächlich noch, dass ich geistig aktiv sein kann und darf und dass ich noch schreiben und den Prozess begleiten darf. Und ich habe mir es ja tatsächlich zum Ziel gesetzt, eben auch Wissenschaft aus dem Elfenbeinturm herauszuholen, weswegen ich einerseits eine Professur habe und da auch durchaus Forschung und wissenschaftliche Arbeiten machen, zum Beispiel zum Front National, zum Beispiel zu Marine Le Pen, aber auf der anderen Seite auch immer tatsächlich normativ gesetzt bin. Ja? Also das heißt, ich habe Ziele. Ich glaube, dass Wissenschaft nicht zielfrei ist, also in irgendeinem objektiven Raum umherirren soll, sondern ich glaube, dass Gesellschaftswissenschaften eine Relevanz haben müssen für die öffentliche Debatte. Und dem versuche ich halt gerecht zu werden, indem ich dieses European Democracy Lab, also ein Laboratorium zur europäischen Demokratie, aufgestellt habe, einen kleinen Verein, wo wir uns mit ganz realpolitischen Projekten damit befassen, wie können wir europäische Demokratie anders und vielleicht besser gestalten?
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.